Ja, wir bleiben gerade ein bisschen im Alten Testament, beim Elia tatsächlich. Der Elia, der eine erstaunliche prophetische Karriere hergelegt hat. Wenn man das ein bisschen studiert, ihr findet die Geschichte im 1. Könige 17, so 17 bis 22, 5 Kapitel, müsst also nicht die ganze Bibel durchlesen. Das war von Wunder geprägt, extrem. Er hat Dürre vorausgesagt, die tatsächlich eingetroffen ist. Und während der ganzen Zeit hat ihn Gott auf übernatürliche Art und Weise versorgt. Er hat sogar einen Bub von einer Witwe können zum Leben erwecken wieder, der gestorben ist. Und einer der Höhepunkte war auf dem Karmel. Dort hat er ein grosses Duell gegen die Baalspriester. Das Opfer der Baalspriester ist nicht angenommen worden, aber sein Opfer ist mit Feuer vom Himmel angenommen worden. Eine riesige Machtdemonstration. Und die Glieder auf Abend hat er für Regen gebetet. Und auch das ist tatsächlich eingetroffen. Und dann lesen wir so, dass er vor dem König Ahab, nachdem dann der Regen sich genöchert hat, die dunklen Wolken, voll und erfüllt mit dem Heiligen Geist, von dem Karmel, ich kann euch das hier kurz zeigen, der Karmel, das ist da oben, das ist so ein Gebirgszug, bis da in die Jezreel-Ebene, auf Jezreel runtergerannt ist. Das ist also ein guter Marathon, das ist etwa 40 Kilometer. Und dann ist er noch weiter, lesen wir, bis da nach Beersheba und von hier nochmal eine Tagesreise in die Wüste, in die Negev-Wüste. Also, alles wahnsinnig hat er dort erlebt. So tolle Sachen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, lesen wir dort, könnt ihr auch noch mitlesen. Er geht unter den Busch und sagt, ich habe genug. Ich mag nicht mehr. Gott, lass mich sterben. Die anderen prägt sie auch. Vor mir hat es schon Menge geprägt. Warum nicht jetzt? Für was noch? Was soll das? Ein paar Tage vorher, auf dem Karmel, ein Riesenerfolg. Und dann sitzt er hier in der Wüste, allein und will sterben. Die kennen vielleicht so Situationen auch. Irgendwo an einem Konzert, an einer grossen Veranstaltung, Praise Camp, Crea. Die sind top motiviert. Nach einem Wochenende mit der Jungschi, der Gemeinde, wo man viel erlebt. Und dann kommt wieder der Alltag. Und irgendwie mag man nicht mehr. Irgendwie ist die ganze Freude, die ganze Begeisterung, der ganze Enthusiasmus ist weg. Aber gerade sterben. Also Elia, komm jetzt. Klar, es hat auch noch ein paar andere in der Bibel, die wollen sterben. Also der Hiob, dem war so nicht mehr ums Leben zumut gewesen, seiner Krankheit. Der Jeremia hat auch seinen Tag von der Geburt verflucht. Oder der Jona, wo er dort frustriert war, dass Ninive nicht untergegangen ist, hat auch wollen sterben. Aber was ist da passiert? Auf der einen Seite noch voller Begeisterung. Irgendwie hat es der Find geschafft, den Elia komplett zu entmutigen. Die Lebensfreude ist auf der Strecke geblieben. Und wenn wir mit euch drei so Faktoren anschauen und ich das Gefühl habe, die bei Elia dazu beigetragen haben, dass das passiert ist. Ich werde aber dann im zweiten Teil der Predigt noch schauen, was denn am Elia geholfen hat oder was uns helfen könnte, diesen Faktoren zu begegnen. Wie wir die Spiessen, die der Teufel braucht, um uns ein bisschen zu peissacken, wieder umdrehen können. Nach dem Sieg, beim Opfer dort auf dem Karmel, hat der Elia, ja, vielleicht ein bisschen übereifrig, die 450 Baalspriester gleich alle umbringen. Und da hat natürlich die Königin Isabel gar keine Freude gehabt. Sie und ihr Mann, also sie war eine Tochter von einem Baalspriester, weil sie absolut gottlose Könige waren. Sie haben eigentlich alle Propheten von Gott vernichten, haben das auch weitgehend geschafft, alle auszumerzen. Der Elia war ständig auf der Flucht von ihnen. Und auch jetzt wieder, als Isabel gehört hat, dass der Elia all die Baalspriester vernichtet hat, ist sie natürlich weissglütig geworden. Und sie hat einen Boten geschickt zum Elia. Das würde vielleicht eher so aussehen. Man kann sich vorstellen, dass der Elia nicht nur Freude hatte, als er die Botschaft gehört hat. Und wir lesen irgendwie weiter, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Jetzt wissen wir auch, warum er dort unten war. Plötzlich 200 Kilometer weiter unten. Der erste Faktor ist Angst. Bei Elia scheint es ja irgendwo noch logisch. Aber es kann bei uns so gehen. Kennst du so einen Moment, wo plötzlich aus dem heiterhellen Himmel ein Gedanke, eine Nachricht, eine schwere Aufgabe oder eine Drohung der Angst macht? Und ich finde das ein gutes Zitat dazu. Everything you want is on the other side of fear. Alles, was du willst, ist gerade auf der anderen Seite von der Angst. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass zwischen mir und dem, was ich gerne möchte, dort, wo ich gerne sein will, so eine Mauer ist von Angst, von Zweifeln, von Befürchtungen, die mich aufhalten, die mich lähmen, dorthin zu gehen, wo ich eigentlich will. Klar, vielleicht sind es manchmal auch existenzielle, lebensbedrohliche Ängste, aber sehr oft sind so Ängste auch im Kleinen, die uns hindern, nach Gottes Willen zu leben, dort zu sein, in den all dem, was uns Gott verheißen hat und versprochen hat. Angst kann uns so lähmen. Und ich glaube, Angst war einer der Faktoren, den Elia dort unter den Ginsterbusch gebracht hat. Ein anderer Faktor ist die Einsamkeit. Wir lesen dort, das war bei Beersheba, dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Der Elia lässt seine Diener, seine Begleiter zurück und geht ganz allein weiter. Allein, tief in die Wüste, in die Einsamkeit. Das ist fatal. Isolation hat so etwas Teuflisches. Ausgerechnet jetzt, wo er Angst hat, geht er allein weiter und bleibt mit seinen Gedanken allein. Und in der Isolation, da begegnest du nur dir selber. Das ist nicht immer schön. Da kommen so Lügen auf. Ah, ich bin ein Opfer. Ich bin der Einzige. Ich habe es wieder nicht geschafft. Keiner sieht, was ich mache. Niemand sagt mir Danke. Da gibt es immer mehr so eine Spirale abwärts. Selbstmitleid, so eine richtige Self-Pity-Party. Und genau das will der Teufel. Wir lesen in der Bibel, dass dort, wo jemand sich für Gott einsetzt, die Gemeinde baut, dort wird vom Teufel angegriffen. Dort wird er angefochten. Und wir lesen auch, dass der Teufel so wie eine Löwe umschleicht und sucht, was er verschlingen kann. Löwe, die jagen ihre Rudel und sie versuchen, ein schwaches, ein junges Tier von der Herde zu trennen, in die Isolation zu bringen. Weil in den Herden innen hat es zu viele Haufen, es hat zu viele Hörner, der Stosszähne oder was auch immer. Und dort haben sie keine Chance. Wenn sie es schaffen, ein Tier ins Abseits zu bringen, in die Isolation, dann haben sie leichtes Spiel. Und genau das ist bei Elia passiert. Zu der Angst ist auch noch die Einsamkeit gekommen. Und es ist noch ein dritter Faktor dazukommen. Die Leere. Wenn wir schauen, was der Elia geleistet hat, das ist ja gigantisch. So eine ereignisreiche Zeit, ist kein Wunder, ist er am Schluss auspowered und Magnum. Er ist ständig auf der Flucht. Und also auch emotional, das muss mit dem ja extrem etwas gemacht haben. Die Anspannung, er hat ja nicht, irgendwie gleich auch nicht hundertprozentig gewusst, ob der Gott so eingreift, wenn er sich so exponiert. Und ja, vielleicht ist er ein bisschen zu weit gegangen. Vielleicht war der ein bisschen übereifrig gewesen. Wir finden nie in der Bibel, dass das Gott angeordnet hat, dass er die 450 Baalspriester umbringt. Wir finden allerdings auch nie, dass er ihm wegen dem einen Vorwurf hätte gemacht. Und dort drin kommt es so ein bisschen das Bild vom Teufel, von der Schlange. Denken wir so an einen Boa. Wenn man denkt, der Boa, die schlingt sich so mir ein Opfer rum und verdrückt es. Aber es ist viel perfider. Sie schlingt sich schon mir ein Opfer. Aber dann wartet sie, bis das Opfer ausschnauft. Und dann legt sie sich ein bisschen enger an. Und wenn es nochmal ausschnauft, noch ein bisschen enger. Und plötzlich eben kein Schnauf mehr. Wenn man nochmal ausschnauft, wird es immer schwieriger. Und einschnaufen kann man nicht mehr. Und ohne kleinste Kraft. Sie merken, das ist ein brutales Bild. Aber es zeigt sich etwas, wenn wir uns auspowern, dann steht eine Leere, dann steht ein Vakuum. Und es hat der Teufel so ein leichtes Spiel, uns zu packen dort. Und es ist ja nichts Falsches, Einsatz zu geben. Aber manchmal gehen wir über unsere Grenzen aus. Und manchmal geht es bis zum Burnout. Ich glaube wirklich, Elia war dort unter dem Busch nach einem Burnout, wenn nicht überhaupt in einem Burnout. Und Burnout, das bricht ja nicht, oder meistens nicht die, die Sachen nicht gerne machen, sondern die, die voller Begeisterung und voller Enthusiasmus noch immer dran sind. Und in diese Leere hinein, die dann so entsteht, wenn wir auspowert sind, kommen oft noch Vorwürfe vom Find. Das hat sich jetzt aber überhaupt nicht gelohnt. Das hättest du dir gerade können schenken. Du bist dem eh nicht gewachsen. Was hast du jetzt dort noch gesagt? Wieso hast du jetzt das noch gebraucht? Ich weiss nicht, was bei dir im Leben von diesen drei Faktoren am ersten Verunsicherung gibt. Oder dir die Lebensfreude, der Lebensmut, der Enthusiasmus lähmt. Überleg dir doch das mal kurz. Du kannst vielleicht auch mit dem Nachbar, dem Sitznachbar besprechen. Welcher von diesen drei Faktoren ist es bei dir? Es ist möglich, dass die jetzt das ein bisschen demotiviert hat. Angst, Einsamkeit, Leere. Und wenn du so darüber nachdenkst, ja, vielleicht der eine oder andere tatsächlich. Holt ja immer wieder ein. Umso mehr lohnt es sich, jetzt so zu schauen, was hätte noch Elia geholfen oder was könnte uns helfen. Weil was passiert als nächstes? Wir lesen, dass er ihm einen Engel schickt, Gott. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein geröstetes Brot und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Oh, ich mache immer noch nicht. Ich kann nicht mehr, lass mich in Ruhe. Das ist mir alles verleidet. Es ist so spannend zu sehen, was da Gott macht. Er kümmert sich um einen Elia. Er geht nicht her und sagt, hey, komm jetzt hast du genug geschlafen, auf, es braucht dich wieder, reiss dich ein bisschen zusammen. Oder er sagt ihm auch nicht, hey, nach diesen vielen Wundern und nach meinem Eingreifen solltest du jetzt doch endlich wissen, dass es gut kommt. Und hat gescheiter einen anderen Prophet genommen. Nein. Im Gegenteil, Gott kümmert sich um einen Elia. Er lässt ihn liegen, er sagt, ja, Is versorg dich mal, schlaf aus. Er versorgt ihn. Das ist sicher noch spannend, ich weiß nicht, wie das Brot geschmeckt hat, so aus der himmlischen Bäckerei. Und er lässt ihn noch mal schlafen. Und dann weckt er ihn aber noch das zweite Mal und sagt wieder, hey, stang auf und iss. Und nach dem zweiten Mal, das hat scheinbar dann gewirkt, also da ist er wieder gestärkt gewesen. Wir lesen dann, dass er weitere 40 Tage und Nacht unterwegs ist, nämlich bis ganz weit runter auf die arabische Halbinsel zum Gottesberg, zum Horeb, Sinai. Und dort hat er ja noch mal eine Gottesbegegnung. Aber zuerst tut ihn Gott unterstützen und ermutigen. Das zeigt mir, wie Gott agiert. Und das zeigt mir aber auch, wie wir mit Mitmenschen umgehen sollen, die an so einem Punkt angelangt sind. Nachsichtig, nicht einfach fordern, aber gleich auch ermutigen. Hey, versorg dich, schau zu, oder gönn dir etwas, stärk dich. Gott hat Elia nicht gesagt, du hast schon recht, ja, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schwierig. Nein, sein Dienst ist weitergegangen. Und ich denke, das ist wichtig, bei diesen drei Faktoren, dass wir uns nicht einfach klein kriegen, nicht immer wie Teufel spülen, sondern dass wir uns auch gegen die wehren, dass wir die Spiessen, die der Teufel immer braucht, um uns zu beisacken, umdrehen. Und der erste Spiess ist die Angst. Und Angst ist wirklich etwas vom Teufel. So die Mauer von der Angst, die zwischen uns und all dem Guten steht, was Gott für uns parat hat. Aber wir können die überwinden. Im Psalm 18 steht, mit dir kann ich die Feinde angreifen. Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Und die Mauer von der Angst ist genau so eine Mauer, die wir können überwinden mit Gottes Hilfe. Wegrennen ist die falsche Richtung. Der Elia ist zwar weggerannt, aber das war das Falsche. Und bei diesem Thema Angst können uns zwei Fragen weiterhelfen. Die erste Frage ist, was ist denn die Wurzel, was ist die Ursache dieser Angst? Ist das wirklich eine reelle Angst? Oder ist es nur noch so eine diffuse Angst, irgend so ein ungutes Gefühl, das der Teufel in uns hineinlegt? Weil sehr oft, wenn wir ein bisschen konkreter überlegen, was steckt denn eigentlich dahinter, dann merkt man es gar nicht so schlimm. Eine Frage, die dann einmal helfen kann, ist, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Dann merkst du sehr oft schon, dass es ja gar nicht so tragisch ist. Eigentlich gar nicht der Grund, sich zu ängstigen. Es lohnt sich auch genau herzuschauen, wo ist die Wurzel von der Gefahr oder von der Angst. So im Alltag ist es bei mir sehr oft so, dass ich mich vergleiche. Aus einem gewissen Minderwert vielleicht auch raus, wo das entsteht. Oder dass man einfach zu wenig vertraut auf Gott. Wenn ich mir so überlege, jetzt zum Beispiel, wenn ich da stehe und Predigt habe, ja, wie sage ich es jetzt, dass es gut ankommt? Was für eine Angst? Das ist eigentlich eher eine Sünde, die damit verbunden ist. Und sehr oft hat Angst mit Sünden zu tun. Vertraue ich denn Gott nicht? Ja, verstehe ich denn alles richtig? Oder auch wieder, es hängt mit dem Vertrauen zusammen. Jetzt muss ich einen guten Eindruck erwecken. Oder am Schluss auch die Angst, boah, jetzt habe ich es verbockt. Das hätte ich nicht auch noch sagen sollen. Oder das hätte ich ja auch noch sagen wollen. Einfach Gott abgeben. Die Angst loslassen und Gott das Vertrauen aussprechen. In diesen Situationen darf ich einfach ganz bewusst zu Jesus ihn auch um Vergebung bitten. Für Stolz, für zu wenig Vertrauen. Das nimmt der Angst die Angriffsfläche. Was stresst dich? Wo ist deine Bühne? Ein Vortrag oder ein schwieriges Gespräch. Aufgaben, Herausforderungen im Geschäft. Eine Situation in der Familie. wo ist dort die Ursache der Angst? Ein anderer, wenn wir wissen, was Gott über uns denkt, dann können wir Gott vertrauen. Wenn wir Gottes Wahrheit und Gottes Gedanken über unser Leben kennen, das nimmt uns auch die Angst. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen, ist Glauben. Glauben und Vertrauen, das können wir in der Bibel 1 zu 1 austauschen, das heisst eigentlich das Gleiche. Und das ist genau das Gegenteil von der Angst. Stang auf und iss kann heisst, dass du Zeit mit Gott verbringst und dir von ihm lässt in dein Leben hineinreden und auf seine Wahrheiten hörst. Seine Wahrheiten über dich und über deine Situation im Leben. Der David zum Beispiel hat das gewusst, dass ihm das Gebet hilft. Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von all meinen Ängsten. Oder Jona hat die Erfahrung gemacht. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Wir können zu Gott und Gott befreit uns von Angst. Es ist nicht normal, Angst zu haben. Das ist so eine Lüge. Wir können auch angstfrei werden. Und je mehr, dass ich weiss, wie Gott mich sieht und wie Gott über mich denkt und dass Gott mein Leben im Griff hat, desto weniger Angst muss ich haben. Ich komme mit all dem wirklich einfach zu Jesus. Und Jesus sagt, auch sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Jedes einzelne Haar. Fürchtet euch nicht, das findet man 365 Mal in der Bibel. Für jeden Tag einmal. Das hat etwas. Bei der Einsamkeit können wir den Spieß so umdrehen. Wir sehen, dass Einsamkeit, das Alleinsein mit mir selber, das ist nicht gut für mich. Das ist etwas Gefährliches. Aber das Alleinsein mit Gott, in einer Auszeit, das hat etwas Göttliches. Das tut mir gut. Dort suche ich bewusst Gott und werde gestärkt. Und glauben wir dieser Lüge nicht, dass wir je allein sind. Gott ist immer noch dabei. Selbst wenn wir es nicht merken. Aber wenn ich mit mir allein bin, dann können wir so selbst anklagen. Und das sind die allermeisten Lügen. Und wenn wir diesen Lügen glauben, dann hat der Teufel so ein Lichtspiel, uns zu verunsichern, uns in die Isolation, in die Selbstisolation hineinzutreiben. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch nicht allein sind. Dass ihr heute hier seid, zeigt, dass ihr das auch wichtig findet, Gemeinschaft zu haben mit anderen Menschen. Und es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist, auch rechtzeitig und regelmässig Gemeinschaft mit anderen Christen zu pflegen. Weil wenn man mal einmal so richtig im Selbstmitleid und im Burnout oder in einer Depression sitzt, dann ist es meistens zu spät. Dann will man gar nicht mehr eigentlich Leute um sich herum haben. Aber in der Gemeinde können wir einander gegenseitig ermutigen, können einander stärken, können füreinander da sein. Und wir haben gerade Chosen-Seminar in unserer Kleingruppe letzte Woche über das diskutiert, wie es manchmal eine Hilfe sein kann, wenn jemand so tief geht, dass er nicht einmal mehr glauben mag. Dass er nicht mehr beten mag. Aber dann können andere noch da sein, Freunde, und einstehen und stellvertretend für die Person glauben, stellvertretend für die Person beten. Und das bewirkt etwas. Im Prediger 4,12 lassen wir, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Begegnen wir der Einsamkeit und drehen wir den Spieß um. Bei der Lehre, auch dort haben wir etwas in der Hand. Es ist ja die Schlange, die sich um uns herumschlingt, bildlich gesehen, die uns den Atem nimmt, wenn wir uns ausgepowert haben. Das Erste, was wir machen müssen, ist, die Schlange wegreißen. Der Teufel, der hat keine Macht über unser Leben. Im Jakobus 4,17 oder 7 steht so ein Vers, der mir immer wieder eine Hilfe ist in diesem Bezug. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er vor euch fliehen. Also, der Teufel hat gar kein Anrecht. Er versucht es einfach immer wieder, uns zu einschüchtern, Angst zu machen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Jesus hat den Sieg errungen. Jesus hat gewonnen über den Teufel. Und der verbleibende Machtanspruch vom Find, der ist nicht mehr sehr gross. Und in solchen Situationen einfach zu sagen, ich reisse die Schlange von mir, verschwind, du hast kein Anrecht an meinem Leben, die Ängste sind unbegründet, du hast keinen Grund und kein Anrecht mit Schwächen und zu entmutigen. Im Namen von Jesus, ich bin stärker. Und das Zweite, wieder einschnaufen. Wenn man so richtig auspowert ist, dann muss ja irgendwo wieder etwas in unser Leben hineinkommen. Lass dich neu stärken von der Gegenwart von Gott. Und das steht ja hier im zweiten Vers auch, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das ist ein Versprechen von Gott. Wenn wir seine Nähe suchen, dann wird er auch uns seine Nähe erfahren, wird uns nahe sein. Und eine Versuchung ist ja, dass wir dann so eine Leere, wenn wir auspowert sind, auch mit Schrott füllen. Mit Essen. Essen ist nicht grundsätzlich schlecht, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Bildschirmzeit. Negative Gedanken über uns selber oder über andere. Aber wir können dem auch ganz bewusst den Krieg erklären und sagen, nein, das hat jetzt nicht Platz bei mir. Jetzt schnaufe ich etwas anderes ein. Jetzt schnaufe ich etwas Gutes ein. Etwas, was mir gut tut. Gedanken von Gott. Ich lasse mich ganz bewusst jeden Tag neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Der soll die Leere ausfüllen. Niemand anders. Gott mit seiner Gegenwart. Indem wir ihn loben und preisen. Und jetzt kann das Lobpreisteam schon vorkommen. Wir haben jetzt noch eine Zeit vom Lob und von der Anbetung. Das erfüllt uns. Das erfüllt unsere Leere neu mit Freude und mit Begeisterung. Da kommt die Lebensfreude wieder zurück. All die Massnahmen hier, mit denen können wir uns dagegen wehren. Teil haben Elia geholfen, Teil hat ihm geholfen, oft prophylaktisch. Aber wir sehen bei Elia vor allem etwas. Wenn wir mal ganz unten sind, dann kommt Gott und versorgt uns. Er lässt uns nicht liegen. Er kommt und sagt, steh auf und iss.